SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, guten Tag. Themen in dieser Sendung unter anderem: bei den Sondierungen von SPD, Grünen und FDP geht's heute um die Sozialpolitik. Warum das polnische Verfassungsgericht und polnische Politiker bei der Argumentation zum Vorrang des nationalen Rechts vor EU-Recht falsch liegen? Antworten eines Juristen und ÖPNV für alle. Das Projekt des baden-württembergischen Verkehrsministers Herrmann, und das ist auch unser erstes Thema. Winfried Herrmann von den Grünen ist als Verfechter des öffentlichen Nahverkehrs bekannt. Sein neuestes Projekt: von 5 Uhr morgens bis Mitternacht sollen alle Orte in Baden-Württemberg mit Bussen oder Bahnen erreichbar sein. Herrmann will dieses Projekt heute vorstellen. Knut Bauer aus unserer landespolitischen Redaktion in Stuttgart. Das klingt nach einer logistischen Großaufgabe. Wer ist denn da alles im Boot?
Im Prinzip alle, die für den Bus- und Bahnverkehr zuständig sind, also neben der grün-schwarzen Landesregierung in erster Linie die Städte und Gemeinden und die Landkreise in Baden-Württemberg. Denn die müssen den Bus- und Stadtbahnverkehr regeln und finanzieren. Und für den S-Bahn-Verkehr im Ballungsraum ist es beispielsweise der Verband Region Stuttgart.
Es gibt viel ländlichen Raum in Baden-Württemberg. Nicht alles ist mittlerer Neckar. Wie weit ist denn die ÖPNV-Anbindung des ländlichen Raumes?
Das ist genau das Problem, und da gibt es noch eine Menge zu tun. Immer noch gibt es Regionen in Baden-Württemberg, wo täglich nur eine Handvoll Busse verkehren. Und wenn man bedenkt, dass es auch in der Region Stuttgart, also im Ballungsraum, Jahre gedauert hat, bis man zumindest in den Hauptverkehrszeiten bei der S-Bahn einen 15-Minuten-Takt einführen konnte, dann wird schnell klar, welche Riesenaufgabe da bevorsteht. Bis 2030 doppelt so viele Menschen im Land in Busse und Bahnen zu bringen, das funktioniert natürlich nur, wenn auch das Angebot passt. Und genau das will die Landesregierung jetzt mit den Kommunen klären, was geht und was nicht.
Große Frage angesichts leerer öffentlicher Kassen: was kostet es und wie wird es finanziert?
Ist die entscheidende Frage, um Busse und Bahnen bis 2030 von 5 Uhr früh bis Mitternacht überall in Baden-Württemberg regelmäßig fahren zu lassen, werden rund 600 Millionen Euro veranschlagt. Das Land hat zwar schon zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen. Wenn nicht aber noch weiteres Geld vom Bund fließt und auch die Kommunen selbst ordentlich in den ÖPNV investieren in den nächsten Jahren, dann wird das schwer werden mit dieser angedachten Mobilitätsgarantie.
Kann das funktionieren? Was sagen die Experten?
Das hängt letztlich von der Finanzierung des ÖPNV-Angebots ab. Und da sind die Kommunen, wie beispielsweise der Landkreistag, eher skeptisch. Beispiel 365-Euro-Ticket. Das wollen zumindest die Grünen in der Landesregierung am liebsten für alle Menschen in Baden-Württemberg. Weil aber nach den Milliardenschulden in der Corona-Pandemie das Geld im Landeshaushalt knapp ist, stehen alle Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt, auch die im öffentlichen Personennahverkehr. Ein 365-Euro-Ticket soll es deshalb zunächst nur für Schüler und Auszubildende geben. Junge Leute können voraussichtlich ab Mitte 2022 für 1 Euro pro Tag Bus und Bahn fahren. Kostenpunkt allein dafür 100 Millionen Euro. Also da sieht man, was das Ganze kostet, und davon wird letztlich abhängen, ob diese Mobilitätsgarantie so kommt, wie sie sich das Land und der Landesverkehrsminister vorstellen.
Informationen von Knut Bauer aus unserer landespolitischen Redaktion in Stuttgart zum neuen ÖPNV-Konzept des baden-württembergischen Verkehrsministers Herrmann, das heute vorgestellt werden soll. Zu den Sondierungsgesprächen von SPD, Grünen und FDP in Berlin, der Suche nach Gemeinsamkeiten und Kompromissen bei den politischen Positionen, die es ermöglichen könnten, dass die drei Parteien eine Regierungskoalition bilden. Gestern tagten die Verhandlungsparteien ausgesprochen lange, bis in den Abend hinein. Heute soll es deutlich kürzer dauern, nur 4 Stunden, was nicht daran liegt, dass man bereits alles abgearbeitet hat. Bundesfinanzminister Scholz muss zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds nach Washington. Die Themen bei der Sondierung heute: klassisch sozialpolitisch, Rente, Mindestlohn, Hartz IV. Hans-Joachim Viehweger berichtet aus Berlin.
Wegen der steigenden Lebenserwartung wird die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung immer schwieriger. Wenn nicht gegengesteuert wird, muss der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt, der heute gut 100 Milliarden Euro beträgt, deutlich steigen. Einen späteren Renteneintritt und höhere Beiträge lehnen SPD, Grüne und FDP ab. Doch es gibt auch Unterschiede.
Eine Bürgerversicherung für alle?
SPD und Grüne wollen die gesetzliche Rentenversicherung ausweiten in Richtung einer allgemeinen Bürgerversicherung. Wenn beispielsweise auch Selbstständige einzahlen müssten, würde die finanzielle Basis gestärkt, wobei alle, die einzahlen, später natürlich auch Geld aus der Rentenversicherung bekommen. Genauso könnten auch Beamte einbezogen werden. Das hatte SPD-Minister Hubertus Heil im Wahlkampf angeregt. Unwahrscheinlich, dass die FDP da mitzieht. Die Liberalen haben die bisherige Rentengarantie wegen der Finanzprobleme in Frage gestellt und fordern, einen Teil der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Aktien zu investieren, in der Hoffnung, dass die Erträge steigen. Bei diesem Punkt ist eine Einigung mit SPD und Grünen leichter.
Riester, abschaffen, reformieren, ergänzen?
Die staatlich geförderte Zusatzrente hat gerade keinen guten Ruf. Die Erträge sind wegen des niedrigen Zinsniveaus mau. Gebühren verschlingen einen Teil der Förderung. Zwar hält sich die SPD bei der Kritik an der von ihrem früheren Arbeitsminister entwickelten Zusatzrente zurück und ist gegen die komplette Abschaffung. Aber Riester könnte in einen Bürgerfonds überführt werden, wie ihn die Grünen nennen, ein staatlich organisierter Investmentfonds. Eine Aktienrente finden auch die Liberalen gut. Sie wollen aber, dass die Bürger weiterhin zwischen verschiedenen staatlich geförderten Zusatzrenten wählen können.
Mindestlohn. Wer soll entscheiden?
Dass es überhaupt einen Mindestlohn gibt, das hatte die SPD der Union abgetrotzt. Bislang aber entscheidet eine Kommission aus Tarifparteien und Wissenschaftlern über die Höhe. Die FDP würde dieses Verfahren gerne beibehalten. Doch bei diesem Thema kann die SPD eigentlich keine Kompromisse machen. Ein Mindestlohn von 12 Euro war die wichtigste Forderung von Olaf Scholz im Wahlkampf und die muss er einfach in den Koalitionsvertrag bringen. Kompromisse sind möglich beim Thema Hartz IV, bei dem SPD, Grüne und auch Liberale Änderungen wollen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. SPD und Grüne wollen die Leistungen grundsätzlich erhöhen. Die FDP verfolgt vor allem das Ziel, wer etwas hinzuverdient, soll mehr davon behalten dürfen.
Der Bericht von Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt ab heute über Klagen gegen die Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung. Vor 3 Jahren, 2018, haben CDU, CSU und SPD mit ihrer Stimmenmehrheit im Parlament beschlossen, dass der Topf, aus dem Parteien nach Wahlen anteilig zu ihrem Stimmenanteil Geld bekommen, aufgestockt wird. Um 25 Millionen Euro auf insgesamt 190 Millionen. Jede Partei, die bei Bundestags-, Europa- oder Landtagswahlen mehr als 0,5% der Stimmen bekommt, bekommt Geld. Es gibt 2 Klagen dagegen, die der Grünen, der FDP und der Linkspartei und die der AfD. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion, live zugeschaltet, beobachtet das Verfahren für uns. Warum klagen denn die Oppositionsparteien?
Ja, sie halten das, was da 2018 im Bundestag passiert ist, für verfassungswidrig. Ihr Hauptkritikpunkt ist, dass die Regierungsfraktionen damals nicht sorgfältig genug begründet haben, warum die Parteien mehr Geld vom Staat bräuchten. Es hat sich ja um eine Anhebung von roundabout 25 Millionen Euro gehandelt. Und was die Summe betrifft, da monieren die Oppositionsfraktionen, das sei völlig willkürlich erfolgt. Die Grünen sagen, wir haben die GroKo gefragt und haben da wirklich überhaupt keine plausible Antwort bekommen, wie es zu diesem Betrag kam. Das sei ein Verstoß gegen die Staatsfreiheit der Parteien, wenn hier sozusagen in verfassungswidriger Weise die staatlichen Zuschüsse angehoben werden. Die AfD-Fraktion hat ja eine eigene Klage eingereicht, eine sogenannte Organklage, und sie sagt, die GroKo habe die Beteiligungsrechte der Bundestagsfraktion verletzt, weil diese Neuregelung im Eiltempo durch den Bundestag gepeitscht wurde, sagte hier vor der Verhandlung Justiziar der AfD-Fraktion Stefan Brandner. Er sprach von Schweinsgalopp und moniert, seine Fraktion hätte überhaupt keine Zeit gehabt, sich mit diesem Thema zu befassen. Das sind so die Kritikpunkte der Opposition.
Wie haben denn damals die Union und die SPD die Erhöhung begründet?
Also unterm Strich mit der Digitalisierung. Das heißt, im Zuge der Digitalisierung sagen die Regierungsfraktionen, seien die Ausgaben aller Parteien deutlich gestiegen. Mehr Ausgaben für neue Technik, für neue Computertechnik. Dann ganz wichtig, einen besseren Schutz vor Hackerangriffen, also Datenschutz. Da sagen die Regierungsfraktionen, da haben wir einfach deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen. auch für zusätzliches Personal etwa, wenn man an Social Media denkt und die Tatsache, dass das ganze Social Media Geschehen für die Partei natürlich eine große Bedeutung hat zusätzlich. Das war so die Argumentation der Opposition, aber auch hier Kritik von der Opposition. Die Rechtspolitikerin der Grünen, Manuela Rottmann, sagte vor der Verhandlung, also das bestreiten wir einfach, dass im Zuge der Digitalisierung so wahnsinnig viel mehr an Geld notwendig geworden ist.
Wie ist denn, Herr Hempel, die Parteienfinanzierung grundsätzlich juristisch geregelt?
Also grundsätzlich ist es so, die Parteien, die finanzieren sich ja zu einem Großteil durch Spenden und durch die Beiträge ihrer Mitglieder, aber das reicht den Parteien nicht, um ihre Aufgaben bewältigen zu können. Und darüber hinaus bekommen sie deshalb Zuschüsse vom Staat. Das wird grundsätzlich ja auch nicht angegriffen. Man muss sagen, die Zuschüsse sind jetzt schon begrenzt. Also beispielsweise, sie dürfen maximal die Hälfte der Einnahmen insgesamt ausmachen bei einer Partei. So ist das im Grundsatz geregelt. Es ist eigentlich auch unstreitig, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch die staatlichen Zuschüsse aufgestockt werden können. Aber hier geht es eben um die Frage, welche Umstände sind das und wie hoch sind die Anforderungen an Begründungspflichten und so weiter.
Verhandelt wird heute und morgen. Wann ist denn mit dem Urteil, mit einer Entscheidung zu rechnen?
Also ganz sicher wird das erst im nächsten Jahr erfolgen. Man muss auch sehen, die Verhandlung ist schon zweimal terminiert worden. Hier in Karlsruhe wurde dann aber jedes Mal verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Und deshalb findet die Verhandlung auch nicht im Gerichtssaal statt, sondern interessanterweise außerhalb von Karlsruhe auf dem großen Messegelände in der DM-Arena. Sehr ungewöhnlich, das haben wir hier auch noch nicht erlebt.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt zwei Klagen in Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung. Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion in Karlsruhe live zugeschaltet. Vielen Dank. Nach Luxemburg. Dort verhandelt momentan der Europäische Gerichtshof über eine Klage Polens und Ungarns gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus der EU, der seit Anfang des Jahres in Kraft ist. Er erlaubt es den EU-Mitgliedsländern, Gelder zu kürzen, wenn sie gegen Rechtsstaatsprinzipien verstoßen. Geklagt haben Ungarn und Polen, nicht nur der ungarische Machthaber Orbán, auch die polnische Regierung, die von der PiS-Partei gestellt wird, macht schon seit Jahren Front gegen die EU. Letzte Woche erst entschied das oberste polnische Gericht, die EU-Verträge seien teilweise verfassungswidrig. Die EU mische sich unrechtmäßig in Polens innere Angelegenheiten ein. Polnisches Recht wurde letztlich über EU-Recht gestellt. Andere Staaten machen das auch, verteidigte der polnische Regierungschef Morawiecki die Vorgehensweise des obersten Gerichts. Wir lassen uns nicht als Land zweiter Klasse behandeln, sagte Morawiecki. Mit dem Finger wird in diesem Zusammenhang auf das deutsche Bundesverfassungsgericht gezeigt, das das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, kritisiert hatte. Das war im letzten Jahr. Die EZB habe ihr Mandat überdehnt, damals das Argument des Verfassungsgerichts. Es wurde eine Nachprüfung verlangt, die es inzwischen auch gegeben hat. Stellt sich die Frage, ob solche Vergleiche polnisches Verfassungsgericht, deutsches Verfassungsgericht zulässig sind. Nun, das ist eine Frage, die ich an Professor Alexander Thiele aus Berlin weitergeben möchte. Er ist Professor für öffentliches Recht, Schwerpunkt Staats- und Europarecht. Herr Professor Thiele, kann man das vergleichen?
Nun, vergleichen kann man es sicherlich. Trotzdem ist natürlich das Urteil aus Polen ein Urteil, das ein ganz anderes Niveau erreicht, eine ganz andere Qualität hat. Das polnische Verfassungsgericht stellt den Vorrang praktisch vollständig in Frage, den Vorrang vor der Verfassung, während das Bundesverfassungsgericht den Vorrang prinzipiell anerkennt, ausdrücklich, und ihn lediglich punktuell in einem sehr bestimmten, eher technischen Bereich ausnahmsweise nicht akzeptiert. Also schon in der Grundhaltung sind diese beiden Urteile ganz unterschiedlich.
Was Sie also kritisieren, ist die Pauschalität des obersten polnischen Gerichts. Geht es undifferenziert vor?
Ja, das muss man dem Gericht vorwerfen. Es enthält einige Passagen, in denen sehr pauschal und überhaupt nicht nur auf das Justizwesen gemünzt dieser Vorrang in Frage gestellt wird bzw. geleugnet wird. Darüber hinaus wird durch das polnische Verfassungsgericht eine Formel benutzt, die so neu ist, bei der man nicht so genau weiß, was sie eigentlich bedeuten soll. Dort heißt es nämlich, dass die Unionsverträge sozusagen auch dann keinen Vorrang genießen können, wenn sie es unmöglich machen, dass die Polnische Republik als freie, souveräne Nation agieren kann. Und was auch immer das heißen mag, das ist so weitgehend, da kann man im Grunde theoretisch jede Verpflichtung aus dem Europarecht mit ablehnen.
Gibt es denn Urteile in Europa, die mit dem des obersten polnischen Gerichts vergleichbar wären?
Nein, das würde ich nicht sagen. In dem nämlich hier tatsächlich fundamentale Prinzipien des Europarechts, einzelne primärrechtliche Artikel des Europarechts für verfassungswidrig erklärt werden, ist das doch juristisches Neuland. In dieser Pauschalität hat das bisher kein Gericht gemacht. Und natürlich gibt es das, wenn man so will, Dilemma, dass sowohl das Europarecht als auch die Verfassung so einen gewissen Vorrang für sich reklamieren. Das muss moderiert werden, das kann man nicht so richtig lösen. Aber so einseitig es aufzulösen, wie das polnische Gericht gemacht hat und überhaupt nicht zu versuchen, gewisse Ausnahmekonstellationen nur zu konstruieren, so wie es das Verfassungsgericht macht, das geht dann doch zu weit.
Gibt es denn überhaupt Urteile, in denen sich nationale Gerichte gegen die EU stellen? Wie häufig passiert denn so etwas?
Die gibt es durchaus. Das passiert aber, wie gesagt, nur sehr, sehr punktuell und sehr, sehr selten. Also wir haben vielleicht eine Handvoll Urteile, wo das bisher passiert ist. Natürlich ist das Bundesverfassungsgericht hier sicherlich das Prominenteste. Und ich kritisiere das Verfassungsgericht auch dafür. Also will das nur noch mal klarstellen. Ich bin kein Freund dieses Urteils gewesen. Was mir aber wichtig war, war deutlich zu machen, dass es wirklich völlig unterschiedliche Dimensionen sind, wenn man die beiden Urteile aus Polen und aus Deutschland sich anschaut. Während das eine eben einen punktuellen, lediglich begrenzten Bereich ausnimmt vom Vorrang, ist das eben bei dem polnischen Gericht völlig pauschal und praktisch umfassend. Und damit ist die europäische Integration, so wie wir sie bisher kennen, eigentlich nicht mehr möglich.
Ist dann die EU als Staatengemeinschaft überlebensfähig, ohne gemeinsame Normen, die von allen anerkannt werden, ohne den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht?
Also jedenfalls nicht in der Form, wie wir die europäische Integration bisher verstanden haben. Das war das, was ihren supranationalen, ihren besonderen Charakter ausgemacht hat. Ohne einen solchen Vorrang wird die Europäische Union zurückgestuft zu einem Staatenbund, wie es der Deutsche Bund etwa ab 1815 war. Das ist dann einfach eine andere Form des Zusammenschlusses, eine andere Form der Integration, jedenfalls nicht die, die wir bisher kennen. Und das einseitig auszusprechen durch ein einzelnes Gericht scheint nicht besonders glücklich zu sein.
Dann wäre sie wahrscheinlich nicht mehr als ein gemeinsamer Markt. Das war ja das, was die diverse britische Regierungen immer postuliert haben. Da stand ja praktisch nur der Markt im Vordergrund mit dem bekannten Ergebnis Brexit.
Genau so ist es. Ein gemeinsamer Markt setzt eben gemeinsame Regeln voraus, die in allen Staaten gelten. Wenn jeder Staat sich die Rosinen rauspicken kann des europäischen Rechts, was er für sich verbindlich ansieht, dann ist das jedenfalls kein gemeinsamer Markt mehr, wie wir ihn kennen. Dann ist das eine schlechte Freihandelszone. Und das hat dann natürlich dann auch Konsequenzen für die wirtschaftliche Integration. Aber es hat natürlich insgesamt einfach Auswirkungen, dieses Urteil, darauf, wie Integration verstanden wird. Es ist eben die einseitige Auflösung des Vorranganspruchs zugunsten der Mitgliedstaaten. Und damit ist das keine supranationale Organisation mehr.
Würden Sie eine Prognose abgeben, wie das Ganze enden wird?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, in jedem Fall wird die Europäische Kommission hier jetzt Schritte einleiten, rechtlicher Art. Sie wird in jedem Fall natürlich, so wie sie es beim Bundesverfassungsgericht auch gemacht hat, ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Aber ich glaube, wir müssen uns klar machen, das Recht ist an dieser Stelle auch überfordert. Auch das polnische Urteil ist ja eigentlich schon weniger ein rechtliches als eher ein politisches Urteil, ein politisches Statement. Die Lösung dieses Konfliktes wird man auf der Ebene der Politik suchen müssen. Das Recht ist hier im Grunde nur Spielball von politischen Positionen.
Der Europarechtsexperte Professor Alexander Thiele zum Anti-EU-Urteil des Obersten Gerichtshofs in Polen und zu den Folgen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hat Großbritannien von Anfang an einen sehr eigenen Weg eingeschlagen, sei es beim Impfen. Die Behörden ließen so viele Menschen wie möglich einmal impfen, ohne die zweite Dosis in Reserve zu halten, in der Hoffnung, dass sich damit die Ausbreitung verlangsamen lasse. Oder beim Lockdown, den Experten letztes Jahr frühzeitig empfohlen hatten. Die Regierung reagierte damals nicht, ließ wertvolle Zeit verstreichen. Ein Parlamentsbericht hat jetzt das Versagen der Regierung Johnson beim Lockdown dokumentiert. Aus London berichtet Imke Köhler.
Der Parlamentsbericht ist der erste offizielle Bericht zum Krisenmanagement in der Corona-Pandemie. Und das Zeugnis fällt denkbar schlecht aus. Der Bericht bescheinigt der Regierung ein dramatisches Versagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, das tausende Leben gekostet hat. Großbritannien verzeichnet mit fast 138.000 Corona-Todesfällen im internationalen Vergleich mit die höchsten Zahlen. Vor allem zu Beginn der Krise hat die Regierung laut Bericht viele Fehler gemacht und Entscheidendes versäumt. Jeremy Hunt, Ex-Gesundheitsminister und derzeit Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Unterhaus, der den Bericht mitverfasst hat, bemüht die Fußballsprache, um das Ergebnis zusammenzufassen.
Well, what we conclude in this report is that the national response to COVID was a bit like a football game with two very different halves.
Wir kommen zu der Schlussfolgerung, dass die Reaktion auf COVID ein bisschen wie ein Fußballspiel war, mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit gab es ein paar ernste Fehler. Wir hätten früher in den Lockdown gehen müssen. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir das Impfprogramm. Das war die effektivste Maßnahme in der Geschichte britischer Wissenschaft und Verwaltung. Die Entdeckung von Behandlungsmethoden, die 1 Million Menschenleben weltweit gerettet haben. Was ein Fazit schwierig macht, ist die Tatsache, dass es häufig die gleichen Leute waren, die für die Entscheidungen in den beiden Halbzeiten zuständig waren.
Who were responsible for both sets of decisions.
Dass der erste Lockdown zu spät verhängt wurde, begründet Hunt mit Groupthink, sogenanntem Gruppendenken, einem Prozess, bei dem kompetente Personen schlechtere Entscheidungen treffen, weil jedes Gruppenmitglied seine Meinung an die erwartete Gruppenmeinung anpasst.
I think there was groupthink. There was an instinct that whilst we knew there were lots of different pandemic possible pandemics, if we were going to have a pandemic here, the likeliest one would be a flu pandemic.
Sie hätten zwar gewusst, dass es viele Formen einer Pandemie geben könne, aber alle hätten eine Pandemie für wahrscheinlich gehalten, wie man sie bei der Grippe erlebt. Auch wäre es besser gewesen, so der Ex-Gesundheitsminister, früher zu schauen, wie die asiatischen Länder mit der Krise umgegangen sind und dies schneller zu kopieren. Allerdings gab es, gerade im Hinblick auf Lockdowns, auch große Vorbehalte, ob man die den Briten tatsächlich vorschreiben könne.
The country where it started, China, is a very different society. It's not a democracy.
Das Land, in dem die Pandemie begann, China, hat eine andere Größe und ist keine Demokratie. Und wir dachten, dass einige Lösungsansätze, die China gewählt hat, nicht denkbar wären in einer Demokratie. Aus London, Imke Köhler.
Wir blicken nach Washington. Die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds, IWF, und der Weltbank hat dort begonnen. Doch anstelle von Zinspolitik und Weltwirtschaft stand bisher ein anderes Thema im Vordergrund. Die Affäre um IWF-Chefin Kristalina Georgieva. In der Nacht ist die Entscheidung gefallen. Trotz schwerer Manipulationsvorwürfe kann sie im Amt bleiben. Laura Koppenhöfer aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie knapp war es denn für Frau Georgieva?
Schon recht knapp. Insgesamt 8-mal musste sich der Aufsichtsrat des IWF zu der Sache beraten, hat dann am Ende Georgieva das volle Vertrauen ausgesprochen mit der Begründung, die verfügbaren Informationen würden keine eindeutigen Schlüsse zulassen. Besonders kritisch und bis zuletzt nicht wirklich überzeugt waren die USA, zum einen als größter Anteilseigner des IWF und als Gegenspieler Chinas, das ja eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte spielt.
Was hat sich denn da genau abgespielt? Was wird Georgieva konkret vorgeworfen?
Also grob gesagt Datenfälschung und Korruption. Es geht um die Zeit, bevor Georgieva vor 2 Jahren IWF-Chefin wurde. Davor war sie Vizechefin der Weltbank und mitverantwortlich für einen einflussreichen Jahresbericht namens Doing Business, so eine Art Rangliste der Länder in Bezug auf ihre Wirtschafts- und Investitionsfreundlichkeit, also in Sachen Steuern, Bürokratie, Infrastruktur. Und nach den Vorwürfen soll Georgieva für den Bericht 2018 die Methodik so manipuliert haben, dass China besser wegkam, als es den Tatsachen entsprochen hätte. Und jetzt kommt noch die Korruption. Das Ganze soll dazu gut gewesen sein, eine bevorstehende Kapitalerhöhung Chinas nicht zu gefährden. Und weil der Bericht jetzt so einen Imageschaden erlitten hat, wird er auch eingestellt erstmal.
War dann an dem Bericht noch mehr faul? Denn Georgieva ist ja aktuell gar nicht mehr daran beteiligt.
Ja, aber der Bericht ist ja unabhängig von konkreten Verantwortlichkeiten in Misskredit geraten und abschließend geklärt ist diese Affäre ja auch nicht. Wirklich wasserdicht bzw. eindeutig belastend waren die Beweise ja nicht. Und man muss ja auch sehen, die IWF-Mitglieder, die sind in ihrer Haltung zu dieser Affäre nach wie vor gespalten. Viele EU-Länder stehen eher hinter Georgieva, die selbst aus Bulgarien kommt, aber die USA und auch Japan kritisieren sie weiterhin. Und ich denke, da soll jetzt erstmal Ruhe reinkommen, keine neuen Verdachtsmomente geschaffen werden und darum ruht der Bericht erstmal. Und ironischerweise profitiert China gerade am meisten von dieser Spaltung und damit ja auch Schwächung des IWF.
Das ist ein schwieriger Start für die Tagung, die noch die ganze Woche bis Sonntag weitergeht. Gibt es Reaktionen an der Börse?
Noch nicht, weil der Währungsfonds veröffentlicht seinen Ausblick auf die Weltwirtschaft erst am Nachmittag. Bisher abwartende Stimmung, der DAX erholt sich nur langsam von seinem Knick heute Morgen und steht bei 15.148. Punkten.
Die Wirtschaftsinformation mit Laura Koppenhöfer.